get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 70. Episode von Devils and Demons. In dieser Woche startet ja der neue Halloween-Film in den Lichtspielhäusern Deutschlands und teilweise auch weltweit. Grund genug, uns über Rob Zombies Halloween 1 und 2 zu unterhalten. Den haben wir in unserer Franchise-Revue mit André damals bewusst erstmal die beiden Filme außen vor gelassen. Und keine Sorge, ihr bekommt auch in wenigen Stunden auch eine Episode zum neuen Halloween-Film natürlich, aber wir sind Komplettisten und deswegen müssen wir natürlich auch über diese beiden Filme reden und es gibt da ja tatsächlich auch genug Diskussionspotenzial. Deswegen erstmal, hallo Pascal.
Hallo Chris.
Ja, du merkst, es brennt mir schon auf der Zunge, über diese beiden Filme zu reden, deswegen verzichte ich heute mal auf eine ausführliche Begrüßung. Ja, Rob Zombies Halloween 1 und 2, drücken wir es mal so aus, besondere Filme, die quasi eine Art Reboot, Remake, was auch immer darstellen. Ich würde es Reboot nennen in dem Fall, weil es ja letztendlich, ja, wir werden ja gleich genauer eingehen, was davon jetzt Remake ist und was nicht. Der erste Rob Zombie-Film kam 2007 in die Kinos und Rob Zombie selbst ist ja jemand, der Publikumsspalter, der polarisiert. Seine Musik jetzt weniger, die mir auch tatsächlich sowohl seine Solo-Musik als auch die White Zombie-Musik jetzt nicht unbedingt so zusagt. Und auch seine Regiearbeiten sind mal so, mal so. Also Fan von seinen Regiearbeiten bin ich auch nicht, muss ich sagen. Also Haus der Tausend Leichen ist okay. Devil's Reject etwas besser als okay. 31 grausam, Lords of Salem habe ich nicht gesehen. Also, wie sind deine Erfahrungen mit Rob Zombie bis dato?
Ich war früher aber natürlich auch noch zu der Zeit, wo ich leicht zu beeinflussen und auch leicht zu begeistern war, von Haus der Tausend Leichen und The Devil's Reject schwer begeistert und auch dann in meiner Schwermetallphase, wo ich ausschließlich ähnlich geartete Musik gehört habe, mag ich ja heute auch immer noch, aber damals halt ausschließlich schon sowas wie ein Fan von Rob Zombie, hab auch dann jetzt bei späteren Sichtungen seiner Halloween-Filme hat sich auch diesbezüglich meine Meinung etwas verändert. Ich habe tatsächlich dann die älteren Filme nicht noch einmal gesehen. Und jetzt bei den neueren bin ich tatsächlich auch noch darauf angewiesen, überhaupt mal zu gucken, weil ich da dann auch nach Halloween 2 tatsächlich aus seiner Filmografie raus bin. Aber naja, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich irgendwann vielleicht mal so eine Art Rob Zombie except Halloween-Cast machen.
Ja.
Und dafür werde ich es dann tun.
Wunderbar. Ja, Halloween 2007, Pascal, worum geht's?
Der 10-jährige Michael Myers ist ein verhaltensauffälliger Schüler und ein Problemkind. Seine Lehrer zeigen sich beunruhigt, da sie Polaroids in seiner Tasche entdeckt haben, die getötete Tiere zeigen. Von seinen Mitschülern wird er gemobbt und gehänselt, sein Stiefvater behandelt ihn wie Abschaum. Dies alles gipfelt in einer tragischen Halloween-Nacht, in welcher Michael ohne einen Hauch von Mitgefühl seine Schwester und ihren Freund sowie sein Vater auf kaltblütigste Art und Weise umbringt. Daraufhin wird er in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, in welcher er Dr. Loomis kennenlernt, der sich intensiv mit Michael auseinandersetzt. Doch auch dieser ist nicht in der Lage, Michael auf den rechten Weg zu führen, und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis Michael Myers wieder zuschlägt und in Haddonfield für Angst und Schrecken sorgt.
Ja, das ist, also der Film macht ja tatsächlich wirklich zunächst erstmal ganz viel anders als John Carpenters Original. Und gerade der Anfang, also der ist, sage ich mal, alles andere als subtil und eher tendenziell schon sehr früh erkennbar ein Rob-Zombie-Film. Du hast halt wirklich White Trash, wohin das Auge blickt und wohin die Augen hören können. Also der hat ja quasi schon in seiner Eröffnung so viele Fäkalwörter wie wahrscheinlich alle anderen Halloween-Filme zusammen. Und wir lernen den noch kleinen, den Kind oder den, ja, ist Kleinkind ist es nicht mehr, ist es schon Großkind, aber immer noch Kind, Michael kennen, also den Schüler Michael sozusagen. Und bei dem man schon früh erkennt, dass er ja, so ein Produkt seiner Umwelt oder mehr oder weniger ein Produkt seiner sehr zerrütteten, zerbrochenen Familie ist. Er lebt da halt mit seinem Stiefvater, seiner Mutter und seiner Schwester. Und ja, das ist schon ziemlich heftig, weil man natürlich auch so, man hat natürlich irgendwie immer Carpenter im Kopf und diese Eröffnung, wie uns diese Familie dort präsentiert wird, ist ja komplett anders.
Ja. Definitiv, die ist natürlich um einiges ausführlicher und ja, macht sich dadurch natürlich auch irgendwie ein bisschen angreifbarer. Es ist, ja, ich finde es schwierig, also ich finde es grundsätzlich jetzt nicht, die Idee fand ich nie so verkehrt, mal so ein bisschen mehr in die Kindheit von Michael Myers zu gucken, weil das bietet sich ja auch irgendwie an, ist gleichzeitig aber auch immer so ein typisches Problem von vielen Horrorfilmen oder vielleicht auch von vielen Filmen generell, dass man halt immer geneigt ist, der Zuschauer möchte vielleicht mehr wissen, aber vielleicht ist es nicht immer klug, die mehr zu zeigen, siehe Alien oder andere Geschichten und ja, also mit dieser ganzen Familieneinführung, bis es mal, sagen wir mal, so weit geht, sagen wir zum ersten Höhepunkt, den man ja halt auch einfach kennt, der ist dann ja dann hier dann doch recht ähnlich, Carpenters Film. Damit kann ich noch leben. Ich finde den Schauspieler tatsächlich ganz gut, der den jungen Michael verkörpert, der macht seine Rolle gut. Ich mag die Mutter, der Stiefvater ist auch so asozial, wie er sein soll. Ich finde, das ist natürlich, es ist auch schon ganz schön viel, auch das in der Schule, aber ja, damit kann ich noch leben, sag ich mal.
Ich finde, es ist irgendwie problematisch, dass, ja, das ist dann halt Geschmackssache. Wir werden das ja noch in unserer Episode über den neuen Kinofilm besprechen. Dort ist es halt wieder so, dass du dort eben, dass nichts versucht wird, irgendwie Michael großartig zu rechtfertigen oder zu erklären. Und hier wird es jetzt halt wirklich bis ins kleinste Detail von Zombie gemacht. Das ist zum einen natürlich lobenswert, weil es einfach was Neues ist, was auch noch nicht gemacht wurde, in keinem Sequel und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht so recht. Also es ist schon alles irgendwie sehr klischeehaft und das ist mein Problem, was ich damit habe. Du hast dann halt so dieses, du hast es schon angedeutet mit der Schule, da wird Michael natürlich schikaniert aufgrund seiner Art, wie er sich benimmt und aufgrund seines Charakters. Aber das ist halt so typisch dieses, ja, er ist der Außenseiter, er hat lange Haare und so weiter und das ist halt, ja, schon irgendwie stereotypisch.
Ja.
Und auch dann sein, ja, du siehst dann, gleichzeitig haben wir auch den ersten Auftritt schon sehr früh im Film von Dr. Loomis, der hier quasi noch ein Kinderpsychologe ist, was ja auch seine eigentliche Berufung war, bevor dann irgendwann später quasi nur noch für Michael zuständig war. Und Michael hat was ausgefressen und seine Mama muss in die Schule kommen und Dr. Loomis ist auch da und er merkt schon, okay, irgendwie jetzt gibt's Ärger und büxt dann aus der Schule und bringt dann bestialisch den Mitschüler um, der ihn dort vorher schikaniert hat oder wahrscheinlich auch schon öfter schikaniert hat. Und das ist natürlich dann die nächste Ebene von Rob Zombie, der hier natürlich eben auch alles andere als subtil zu Werke geht und alles andere als Carpenter-like. Also du siehst dann halt wirklich, wie er auf brutale Art und Weise diesen Mitschüler dort unterwegs im Wald oder im Park abgreift und ihn überfällt und mit einem, ja, mit so einem, ja, Knüppel kann man schon gar nicht sagen, das ist ja schon fast ein halber Baumstamm, den er da benutzt und einfach brutal und auf ihn einschlägt. Und das ist dann halt von der Inszenierung wirklich sehr, einerseits eigentlich gut gemacht, weil man spürt halt unglaublich diese Schmerzen, die dieser Junge dort, der da gepeinigt wird, gerade erleben muss und wie er jammert und winselt und um Vergebung mehr oder weniger bettelt und Michael einfach völlig gewissenlos auf ihn einprügelt damit und immer weiter raufhaut und er sagt dann irgendwie nur, I'm sorry, please not, aber Michael hat null Mitleid und löscht halt sein Leben gewissenlos aus und Schlag für Schlag immer wieder drauf und das muss ich sagen, das hat dann seine erste Wirkung gehabt bei mir. Also das war ein harter Tobak auf jeden Fall. Aber ich fand es auch irgendwie, ja, es war eine andere Herangehensweise und ich fand sie auch relativ gut, muss ich sagen. Auch wenn es mich, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich schon, wow, krass.
Ja. Ich finde immer so ein bisschen, also jetzt, außer dass man halt sieht, dass die Familienverhältnisse halt irgendwie ja sehr zerrüttet sind, wie du gesagt hast, wird ja jetzt aber auch nicht unfassbar mehr erklärt, wie er halt so zu diesem Ausraster gekommen ist. Natürlich klar, halt alles das, was man kennt im Sinne von gemobbt, Außenseiter, Familie, Scheiße, aber dann halt dieser Knick, der dann halt dafür sorgt, dass er halt nicht nur, sag ich mal, im Maßen ausrastet und sich vielleicht wehrt und ihn vielleicht schlägt, sondern dann halt, dass er einfach zum skrupellosen Mörder wird, der halt auch nicht mehr aufhört. wenn er quasi sein Opfer am Boden hat. Das hat der Film jetzt irgendwie auch nicht in der kurzen Zeit so viel besser erklärt. Aber trotzdem ist es ist nicht schlecht, was da man, also es ist eine Entscheidung, das so zu tun, und das macht er ganz gut. Sagen wir mal, bis zu dem Höhepunkt, den wir halt schon mal kennen aus dem Original.
Ja, du sprichst es an, es ist dann halt der Halloween-Abend auch, und es geht dann, soll ans Trick and Treat herangehen, und da merkt man erst noch so diese besondere Beziehung zu Michael und seiner Mutter, die ja im Original keinerlei Rolle gespielt hat. Das ist scheinbar der einzige Mensch, mit der Michael irgendwie eine liebevolle Beziehung in seinem Leben hat. Und das merkt man halt auch, aber seine Mutter geht halt arbeiten, und seine Mutter ist Stripperin dort in so einem lokalen Schuppen, und so ist Michael alleine. Eigentlich soll sich seine Schwester um ihn kümmern und mit ihm um die Häuser ziehen, aber das ist dann halt so wie im Original. Die amüsiert sich dann lieber mit so einem Dude, der mich immer irgendwie an Bert McCracken von The Used erinnert, von der Band. Ich weiß auch nicht warum, der sieht irgendwie auch so schäbig aus, keine Ahnung. Und sie vergnügt sich dann irgendwie lieber mit ihm, und dann kommt halt eine Szene, die ich so richtig hasse an dem Film. Das ist diese schwülste die Montage, wie Michael traurig mit seinem Süßigkeitenkorb vor der Tür sitzt und
oh Gott, was Love Hurts läuft dann, ne?
Und diese Love Hurts Version und seine Mutter dann in der Parallelmontage dann am Strippen zu sehen ist, und das das ist schrecklich. Das ist ein ganz schrecklicher Moment. Das passt so überhaupt nicht in den Kanon rein, weder in den Kanon des Films noch in Halloween überhaupt. Und dann auch, dass er natürlich, das ist Rob Zombie, seine Frau spielt hier die Mutter von Michael, Sherry Moon Zombie, und die kann auf Teufel komm raus überhaupt nicht schauspielern, und trotzdem muss sie in jedem seiner Filme mitspielen. Mhm. Und er macht sie dann, rückt sie dann auch wieder so zeigefreudig ins Bild, und sehr nervig, ja. Und dann kommt halt auch dieser schwachsinnige Auftritt von Michael, wie er halt diese Maske aufsetzt, die halt vorher der Typ beim Sexspiel aufgesetzt hat, diese Michael, also diese William Shatner Maske, diese Michael Maske sozusagen, auch vollkommen komisch konstruiert, und Michael kommt dann wieder ins Haus und hat dann scheinbar irgendwie komplette Mordlust und tebt erst seinen Stiefvater ein, schneidet ihm brutal die Kehle zu, was ich sehr fies fand. Also es ist sehr hinterhältig, und das ist halt auch so irgendwie, sowas macht Michael eigentlich nicht, zumindest der spätere Michael nicht. Dann bringt er den Stecher von seiner Schwester um, der auch ultra hart verknüppelt wird dort mit einem Baseballschläger auf dem Kopf, bis er dann so auf dem Boden liegt und so ganz ekelhaft noch durch die Gegend zuckt, fand ich auch sehr, also wieder so Misch aus, muss das jetzt hier sein, so brutal, und einerseits, aber krass, es ist halt auch irgendwie, hat halt auch einen krassen Impact irgendwie, wow, muss man also wirklich sagen, und aber Michael hört dann auch wieder nicht auf und so weiter, und dann findet er halt seine Trademark-Maske, fummelt ein bisschen an seiner Schwester rum und sticht sie dann auch ab, und auch da hört Zombie halt nie auf, der lässt halt jeden Mord in diesem Film irgendwie komplett ausufern. Das fand ich auch sehr bestialisch, irgendwie wie seine Schwester sich dann noch versucht aus dem Schlafzimmer rauszurobben und über den Flur sich windet, und er sie weiterhin verfolgt. Hier läuft übrigens auch erstmals das Carpenter Halloween Theme und immer wieder auf sie einsticht, und bis dann irgendwann seine Mutter nach Hause kommt, die Taten sieht, und das ist natürlich eine Interpretation, also es ist sinngemäß irgendwie dasselbe Opening, natürlich ohne diese POV-Perspektive aus dem Original und auch weniger subtil alles, aber letztendlich erzählt Zombie da das, was wir schon kennen. Nur hier gibt's halt kein Rätsel darum, warum das Kind das gemacht hat, so mehr oder weniger, weil man sagen kann, ja, es ist ein Produkt der Gesellschaft, während wir das im Original halt null erfahren haben. Wie hat dir das ganze erste gefallen? Der ganze erste Part?
Kann ich jetzt nicht so viel mehr hinzufügen, als wie das, was ich schon zu diesem Schulpart gesagt habe. Es ist halt eine Entscheidung von Rob Zombie. Es ist halt genau, wie du gesagt hast, wenn man jetzt vergleichsweise behaupten möchte, dass Carpenter so mit einem Skalpell zu Werke geht, dann tut Rob Zombie das hier definitiv eher mit einer Panzerfaust oder mindestens mit einem Baseballschläger. Da ist halt überhaupt nichts subtil. Das ist knallhart. Ich find's okay bis zu diesem Punkt dann jetzt wirklich, also sagen wir, bis er dann quasi vor der vom Haus sitzt mit seiner kleinen Schwester am Arm, die er dann halt nicht umgebracht hat. Das ist, finde ich, eine Entscheidung. Dieses, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, vollkommen in Ordnung umgesetzt und passt halt dann auch zu Rob Zombie. Diese Love Hurt Szene ist halt wirklich wow. Also das ist so, ja, das ist richtig, richtig schlecht. das willst du willst halt nicht sehen, wie Michael Myers, egal wie alt er ist, auf dem Bürgersteig sitzt und ja, dann sowas passiert. Ja, aber genau, davon abgesehen, wie gesagt, ist in Ordnung. Danach wird es halt für mich, finde ich, ein bisschen schwieriger.
Ja, tatsächlich, du sprichst es an. Michael kommt jetzt in die Anstalt und trifft dort wieder auf Dr. Loomis und baut mit ihm quasi eine Beziehung auf, wenn man das so nennen kann. Und das ist dann halt auch wohl der größte Unterschied halt zu Carpenters das Original. Zombie versucht jetzt hier wirklich Michaels Charakter, die Kindheit und die Figur zu erklären, zu ergründen. Und ja, das Problem ist halt, dass es ein extrem schlecht gepaced ist. Also er widmet halt dieser Geschichte um den jungen Michael fast eine ganze Dreiviertelstunde. Und klar, man sieht dann immer wieder, wie Michaels Zustand sich immer weiter verschlechtert, er immer weiter von seiner Umwelt oder überhaupt von der Wahrnehmung seiner Umwelt abgekapselt wird. Er greift dann noch so eine Schwester brutal dort an. Und ja, ich weiß nicht. Und ein Moment gibt's dort, der mir gut gefallen hat. Das ist auch die einzige Szene, bei der ich Cherry Moon Zombie mal loben muss. Diese Szene, in der dann also quasi die Mutter von Michael merkt, okay, irgendwie, das wird hier nichts mehr mit Michael und das klappt alles nicht und meine ganze Familie ist kaputt, zerbrochen, gestorben, was auch immer. Und dann sitzt sie halt zu Hause auf der Couch, liegt dort, weint und sieht sich alte Videoaufnahmen von sich und Michael an und trauert um ihr Leben und erschießt sich dann. Und das ist, muss ich sagen, war eine krasse Szene. Die hat mich auch wiederum beeindruckt und das ist auch da einer der wenigen Momente, wo mich Rob Zombie dann tatsächlich emotional auch mal ein bisschen gepackt hat, muss ich sagen. Aber ansonsten ist dieser Teil wirklich zu lang und irgendwie, ich bin ganz ehrlich, also wie gesagt, ein Lob natürlich an Rob Zombie, das halt versucht, was anderes zu wagen, aber es funktioniert für mich gar nicht. Diese ganze Geschichte in der Anstalt und diese Beziehung zwischen Loomis und Michael, ich will es nicht sehen, ich will es nicht wissen und es interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Michael Myers ist für mich halt das personifizierte Böse, wie Loomis ja selbst sagt im Original. Ja. Und ich will nicht wissen, warum das so ist. Weil das ist für mich das Mysterium, was ihn auch so gruselig macht.
Eigentlich. Genau das. Und was soll das auch bezwecken? Im schlimmsten Fall habe ich ja noch Mitleid mit Michael oder bin ich dann irgendwie, ist er für mich dann ein, weißt du, ich soll ja nicht irgendwie unfassbares Mitgefühl für ihn empfinden. Und das tue ich aber in diesem Moment für den Jungen, der da halt wirklich in diesem wirklich langen, in diesem langen Teil in der Anstalt halt auch einfach ein richtig, es ist halt natürlich der Albtraum. Der hat ja nicht mal andere Kinder da. Der ist da ja anscheinend alleine nur mit diesem komischen, super creepy von Malcolm McDowell gespielten Dr. Loomis. Und das ist halt echt nicht so die Bezugsperson, die du als Elfjähriger brauchst. Und bist nur in dieser unfassbar klinischen Umgebung. Deine Mutter kommt einmal die Woche vorbei. Das ist halt alles ätzend.
Ja.
Dann fängt er an, sich für seine Masken zu begeistern, dreht wieder durch. Es ist alles schrecklich. Ich habe da in dem Moment dann halt natürlich, einerseits nervt es mich, auf der anderen Seite habe ich schon Mitleid für diesen Jungen. Und ja, aber dann flippt's halt dann immer und dann ist er halt der Böse und am Ende haben wir dann den Bösen. Na gut, aber ich finde auch nicht, dass das so richtig gut gelungen ist, dass ich jetzt diese Verwandlung wird mir gefühlt sehr, sehr lange versucht zu erklären, also wird mir gezeigt und versucht, das zu erklären und ich finde aber dann immer noch nicht, dass das schlüssig ist, warum er dann am Ende halt einfach auf alle scheißt, weißt du, und halt jeden tötet. Und ich mochte zum Beispiel, was ich ganz nett fand, war der Einsatz hier von Danny Trejo, der ja da einen so ein Gefängniswärter Putzmann spielt, der halt am Anfang so eine kleine, auch anfängt parallel zu Dr. Loomis halt auch so eine, aber eher freundschaftliche Beziehung zu Michael aufzubauen. Und das wird dann am Ende halt auch wieder über den Haufen geworfen. Und
ja, das fand ich auch, das war ganz schwierig irgendwie. Also das ist ja dann so, dass es dann die Story nochmal 15 Jahre vorausspringt und Michael ist halt immer noch da eingesperrt, der hat jetzt immer noch lange Haare, aber ist jetzt halt so ein absoluter Riese von Mensch, also ein Ungetüm. Und Dr. Loomis weiß halt dann irgendwann jetzt auch nichts mehr anzufangen und will sich von Michael lösen und bereitet quasi seinen Abschied vor und man merkt dann halt auch selbst an Dr. Loomis in diesem Fall, dass er selbst sehr menschlich und menschlich psychisch darunter gelitten hat, hier Michael so lange behandelt zu haben. Und dann ist es, glaube ich, nochmal wieder irgendwie, dann sehen wir, glaube ich, auch noch, dass Loomis ein Buch über Myers geschrieben hat und darüber Lesungen und Vorträge über das personifizierte Böse hält und so weiter. Und dann sehen wir halt den Ausbruch von Michael. Und das ist halt dieser Moment, in der, gut, und da muss man dazu sagen, es gibt halt eine Kinofassung von dem Film und einen Director's Cut. Der Director's Cut ist die Version, die Rob Zombie bevorzugt. Da gibt's halt ein paar, es gibt dort keine Gewaltunterschiede, keine großen, aber es gibt ein paar Handlungsstränge, die ein bisschen anders sind. Und einer davon ist hier anders bei Michaels Ausbruch. Es gibt einmal die Version, im Director's Cut, dort sind zwei andere Aufseher oder Wächter, wie auch immer, die dort eine Insassin vergewaltigen in Michaels Zelle. Mega unangenehme Szene, fand ich richtig scheiße. Und Michael lässt sich das natürlich irgendwann nicht mehr bieten und richtet dort ein komplettes Blutbad an. Und in der Kinofassung ist es ein bisschen anders, da gibt es diese Vergewaltigung nicht. Aber nichtsdestotrotz kommt halt Danny Trejo ums Leben in dieser Szene, mit der er eigentlich so eine Art indirekte, ich will nicht sagen Freundschaft, aber irgendwie schon so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte. Und das ist dann natürlich einerseits wieder Michael typisch, weil Michael hat halt kein Gewissen, es ist ihm dann auch egal, ob das nun der ist, der ihn irgendwie da auch 20 Jahre lang oder so begleitet hat. Aber es ist so, ich weiß nicht.
Es wird dazu aufgebaut, dass man denkt, den Michael, den wir jetzt kennengelernt haben, und so wie mir der Film das alles erklärt, müsste Michael halt ihn einfach nur nach links zur Seite schubsen und halt aus dem Laden rauslaufen oder alle anderen töten.
Genau, weil seine Mutter wird er ja auch nicht umbringen.
Nee, genau, so das ist das, was mir der Film so ein bisschen, ne, also klar, eigentlich Michael Myers wird jeden töten, aber so wie der Film mir das halt aufbaut, enttäuscht mich das in dem Moment tatsächlich.
Ja, weil es eigentlich suggeriert, dass die Beziehung zu der Mutter, das heißt, wenn er sich bei irgendjemandem wohlfühlt und eine Beziehung hat oder sowas, dass er dann irgendwie dann doch vielleicht so eine Seite hat, aber die ist dann scheinbar im Laufe dieser 15 Jahre dann halt, die Mutter war ja da eh schon tot 15 Jahre, dann irgendwie auch weg, aber ich fand's halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es schwach gelöst ist, aber irgendwie fand ich's doof. Sagen wir es einfach mal so, es war doof, ja.
Ja.
Ja, Michael reist jetzt nun, jetzt bekommt quasi der Teil, der jetzt kommt eigentlich quasi der Remake-Teil dieses Films. Also die zweite Stunde des Films ist dann quasi mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen 1:1, aber es ist schon, ja doch, zu 95% ein identisches Remake von Carpenters Original. Und da merkt man dann auch so ein bisschen, dass ursprünglich Rob Zombie auch schon aus dem ersten Film zwei Teile machen wollte. Also er wollte sich eigentlich noch länger mit Michael beschäftigen und dann wiederum diesen Slasher-Part, der dann kommt, auch nochmal separat als Film machen. Aber das hat dann nicht so ganz funktioniert. Zum Glück, weil das hätte es wahrscheinlich nicht besser gemacht. Ja, Michael reist nun wie ein unaufhaltsamer Güterzug Richtung Haddonfield und hinterlässt natürlich wie immer nichts als Leichen. Und wir bekommen dann halt, wie gesagt, jetzt eine Stunde lang John Carpenters Halloween in komprimierter Fassung zu sehen. Michael kehrt zurück nach Haddonfield, holt sich seine Maske und sein Küchenmesser und auch die Geschichte um Laurie läuft quasi, um Laurie Strode läuft in gewohnten Zügen ab. Ist hier besetzt von Scout Taylor Compton, die das eigentlich hier im ersten Teil eigentlich noch ganz okay macht, also habe ich eigentlich nichts groß auszusetzen. Auch wieder genau dasselbe, die Rollen heißen alle gleich, sie hat auch eine Freundin namens Annie hier gespielt von, und das ist natürlich das Tolle daran, gespielt von der erwachsenen Danielle Harris, die wir ja alle lieben, grenzenlose Liebe entgegenbringen, die hier auch besonders süß aussieht in diesem Film, muss ich gestehen, auch wenn sie natürlich auch da schon viel zu alt aussieht für eine Highschool-Schülerin, wie alle Menschen in diesem Film. Aber ja, es ist halt so, das ist hier wirklich, also da brauchen wir, wenn wir jetzt den Plot wiedergeben würden, wäre es halt 1:1 die Plotwiedergabe vom ersten Teil, deswegen können wir uns da ein bisschen einschränken. Es ist halt wirklich wie ein Remake, nur in ultra brutal für Halloween-Verhältnisse. Genau. So irgendwie, also er tötet, Michael tötet wesentlich mehr Leute auf seinem Mordzug. Ja, und es hat dann halt noch so ein, wird der Twist hier schon erwähnt? Wissen wir das hier eigentlich schon? Das muss ich aber erst mal kurz überlegen. Also ist ja kein Twist, das ist ja eigentlich obvious, aber dass Laurie die kleine, also die Angel Myers ist, also die kleine Schwester, die damals noch ein Baby war, die du schon erwähnt hattest. Nee, das wird erst im zweiten Teil erwähnt, oder? Aber wir wissen
es doch als Zuschauer. Sie erfährt es im zweiten Teil. Erst im zweiten. Für uns ist es ultra offensichtlich, weil sie ist ja halt, ne, man fragt sich ja die ganze Zeit, was ist mit dem kleinen Baby passiert? Nachdem die Mutter sich ja umgebracht hat, muss es ja irgendwo adoptiert worden sein. Und der Polizist erzählt es uns später, dass er dann, wenn er auf Dr. Loomis trifft, dann erzählt er ihm, dass er die Tochter zu, nämlich das Mädchen, das Mädchen hat, ja, hat sie in eine Klinik gebracht zum Adoption und zufällig hat es leider halt wieder jemand aus Haddonfield adoptiert, genau.
Ja, da ist auch der nächste Handlungsstrang, das ist halt auch identisch wie im Original. Dr. Loomis ermittelt zusammen mit Sheriff Brackett und der lässt sich dann auch wie im Original irgendwann überzeugen von Loomis und die machen es dann auch. Es ist Also ich sag mal so, ich bin ehrlich gesagt, mir gefällt das komplette, also dieser Remake-Anteil, dieser Slasher-Party gefällt mir sehr gut, weil er halt wirklich dann auch gut inszeniert ist. Ich finde ihn nach wie vor spannend, auch wenn wir natürlich wissen, was passiert. Ich finde hier auch die Härten dann irgendwann gut, weil es halt wirklich dann auch wirklich einfach, ja, es ist halt ein Assi, Michael Myers, ne? Es ist halt alles Assi an dem Film so ein bisschen. Und auch so wie er hat ja dann auch immer, wie gesagt, was ich am Eingang schon erzählt hatte, dass er halt wirklich seine Morde alle ausufern lässt, wie dann, falls du dich erinnerst, wie er dann den Michael Myers den Sex Interrupter spielt, als Annie da mit ihrem Date dort am Rummachen ist und er sie einfach auseinanderzieht dort und Annie dann nackt durchs Gebäude läuft und er sie dann auch so Leatherface-mäßig wieder so ins Haus hineinzieht und so weiter und sie dann auch schon schreiend auf dem Boden liegt und er sie einfach wie so ein Gegenstand über den Boden wegzieht und so weiter. Das war schon alles ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also das hat mir irgendwie, doch, fand ich gut. Und auch der Typ, wer denn, er präpariert ihn doch noch als Kürbis, ne? Irgendwie hängt er
da. Ja, bisschen, das war nicht verkehrt, genau.
Und ich mich immer frage, so Michael wirkt halt immer stumm und dumm. Eigentlich in einem Film, aber dann hat er hier manchmal, das war ja in Halloween Age 20 auch noch so, wo er den einen Typen da in dieser, wie sagt man, Vorratsraum oder wo das war, dann Halloween 20 in dem Internat, wo er den einen Typen doch auch mit irgendwelchen Girlanden oder sowas präpariert
hat. Ja, stimmt. Es gibt auf jeden Fall einen verspielten Michael, der uns immer nur vorenthalten wird, der immer nur offscreen anscheinend sehr putzige Sachen macht. Wir dürfen uns vorstellen, wie er, naja, putzig in Anführungszeichen, aber verspielte Sachen.
Ja.
Wie eine Katze.
Und ich fand dann auch, muss ich sagen, auch den kompletten Showdown, auch wie Mike, auch das ist auch spannend, wie Laurie dann Annie findet. Und Annie versucht dann so in ihrem Halbtodeszustand Laurie zu erzählen, dass Michael noch da ist, aber sie das nicht versteht und nicht hört. Und wir aber wissen, okay, Michael ist im Haus und auch der komplette Showdown am Ende, der ist ja auch relativ lang nochmal mit fast 25 Minuten, glaube ich, als Laurie dann vor Michael flieht und die beiden sich ein Katz-und-Maus-Spiel liefern. Ich finde, das ist pures Terrorkino, aber sehr, sehr spannend gemacht, muss ich sagen. Also ich muss da wirklich sagen, also diese zweite komplette Filmhälfte gefällt mir ausgesprochen gut, bin ich ehrlich.
Ich weiß nicht, das Showdown, es ist Terrorkino, ich fand es aber mal auch ein bisschen, mir war es ein bisschen zu lang, ein bisschen zu anstrengend und dann irgendwie qualitativ nicht so hochwertig, weiß ich nicht, vielleicht aber auch, weil es ein Remake ist und mich das vielleicht nicht so kickt. Da bin ich immer schon so ein bisschen, ja, ist okay, jetzt kann es auch langsam so Richtung Ende gehen. Aber diese ganze Babysitter und Michael zieht durch die Häuser-Geschichte davor, finde ich auch sehr, sehr stark. Auch das, der Part, wo dann halt in dem alten Haus da die eine Freundin, die super horny Freundin mit dem Typen da vögelt und der dann am Ende auch wieder das Gleiche macht, dass Michael sich dann wieder, der verspielte Michael, sich das Bettlaken über den Kopf zieht und die Brille aufsetzt. Auch immer komplett nicht nachzuvollziehen, aber es ist eine lustige Referenz. Ja, ich habe nicht verstanden, warum er, aber das ist, glaube ich, weiß ich nicht, ist das ein Filmfehler? Keine Ahnung, aber er kommt doch dann wieder nach Haddonfield, geht in das Haus und reißt irgendwelche Bodenplanken auf, wo er anscheinend genau weiß, dass die Maske und das Messer da liegt. Als ob der kleine Michael damals noch, als er dann seine Familie umgebracht hat, dann irgendwie eine Planke hoch und dann irgendwo im Haus noch seine Maske und das Messer versteckt hat. Das war ein bisschen quatschig.
Ja, das war wirklich quatschig. Und man muss sagen, also ein Problem hat die zweite Hälfte natürlich, weil Laurie bekommt natürlich längst nicht so viel Zeit zur Charakterentwicklung wie Jamie Lee Curtis im Original.
Genau.
Das ist so ein bisschen das ist halt, man muss halt das so sehen, Rob Zombies Halloween stellt halt wirklich nicht wie das Original Laurie Strode in den Vordergrund und in den Mittelpunkt des Geschehens, sondern Michael Myers ist hier der Mittelpunkt des Geschehens von Anfang bis zum Ende.
Ja.
Und das ist halt der Unterschied. Und damit muss man dann irgendwie umgehen können, wenn man den Film mögen will. Aber ansonsten, wie gesagt, so von der Stimmung und Inszenierung her fand ich die zweite Hälfte wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, aber das die erste Hälfte ist halt, ich fand sie beim ersten Mal gucken, dachte ich so, oh cool, das ist ein richtig guter Ansatz, hat mir auch super gut gefallen. Aber umso öfter ich den Film sehe, desto schwächer werden halt gewisse Sequenzen halt vor allem in der ersten Hälfte des Films so. Das ist halt so dieses White Trash, das gefällt mir alles nicht so ganz, auch wenn das natürlich schmutzig hart ist und so weiter. Das ist so ein Hate it or love it Ding und ich fange immer mehr an, es zu haten, anstatt zu loven. Und ja, also keine Ahnung. Aber die zweite Hälfte reißt für mich so einiges raus und inszenatorisch ist der Film ja auch wirklich, der ist ja auf der Höhe. Der wird zwar in der zweiten Hälfte deutlich stärker, auch was die Inszenierung angeht, als in der ersten, wo er ja auch immer noch mit vielen, ja, auch mit so ein paar Filtern und sowas alles arbeitet, aber da kann ich dem nichts vorwerfen. Auch dieser Gewaltansatz, der ist halt okay, weil es halt auch dann passt zu diesem White Trash und alles ist scheiße und alles ist fucked up, was ja der zweite Teil dann nochmal auf die Spitze später treibt. aber ja, in der Summe, also das ist komplett weit entfernt von Carpenters Meisterwerk, aber ich muss sagen, ich habe auch immer noch meinen Spaß mit Halloween. Und das Gute ist, du kannst ja die erste Stunde komplett überspringen und hast dann einfach einen stündigen Slasher und dir fällt überhaupt nichts auf. Also das ist vollkommen irrelevant, mehr oder weniger.
Das stimmt, Alter, das ist echt so.
Ja, und von daher passt das. Also ich kann dem noch 3,5 Sterne geben. Knapp, aber mittlerweile knappe 3,5 Sterne.
Ja, auch zusammengefasst, ich finde auch die zweite Hälfte, die macht Spaß. Es ist, da ist halt das, was da zeigt Rob Zombie dann, was er halt gut kann, macht es gut, bringt Michael Myers schön in, inszeniert ihn gut und das macht auf jeden Fall Spaß. Klar, Laurie Strode ist halt jetzt hier nicht von Jamie Lee Curtis gespielt, kann auch aufgrund dessen wahrscheinlich, aber halt auch einfach aufgrund dessen, dass sie halt einfach nicht die Zeit bekommt, sich hier so zu entfalten. Das fehlt dann natürlich, dieser komplette Faktor fehlt, mehr oder weniger. Aber die erste Hälfte ist halt für mich, also es ist, wie gesagt, der Anfang geht noch, aber selbst wenn ich jetzt den Anfang gucke, dann nervt es mich halt auch schon, weil ich jetzt weiß, was danach noch kommt und wie weit ich davon entfernt bin, Spaß mit diesem Film zu haben. Und das ist wirklich... Ich find's verständlich, dass Rob Zombie irgendetwas machen musste, um sich ein bisschen davon abzuheben und ein bisschen einen eigenen Twist reinzubringen. Da reicht dann nicht nur die härtere Gangart und die noch drastische gezeigtere Brutalität. Ich finde aber, das ist nicht so gut gelungen und ich find's auch sehr anstrengend und sehr irrelevant zeitgleich. Das ist im ersten noch nicht so dramatisch wie im zweiten, aber es ist schon sehr, sehr lang am Anfang. Ja, deswegen gebe ich dem jetzt abschließend 3 Sterne und ich stimme dir zu, man kann mit dem Spaß haben und ich glaube, ab jetzt werde ich mir auch, ich werde mir wahrscheinlich nicht auch ein weiteres Mal diese erste Hälfte des Films angucken.
Ja, während er sich trotzdem hier noch etwas zügeln musste, Rob Zombie, hat er dann aufgrund des Erfolges, also der Film war erfolgreich, durfte er sich dann beim zweiten Teil 2009, dann hat er schon mal einen Freifahrtschein gekriegt und durfte sich so richtig austoben. Anders ist das, was dabei entstanden ist, nicht ganz zu erklären. Pascal, nochmal grobe Zusammenfassung im Sequel, worum geht's?
Ein Jahr nach den Ereignissen aus dem ersten Teil lebt Laurie Strode bei ihrer Freundin Annie und ihrem Vater Sheriff Lee Brackett. Die brutalen Morde Michael Myers haben bei ihr tiefe seelische Wunden hinterlassen und sie kämpft damit, ihr Leben wieder in geregelte Bahnen zu lenken. Parallel dazu veröffentlicht Dr. Loomis gerade ein neues Buch über Michael Myers und ist einzig und allein am Erfolg eben jenes Buches interessiert. Was beide noch nicht ahnen, ist die Tatsache, dass der totgeglaubte Myers noch unter den Lebenden weilt und weiter für Mord und Totschlag sorgt. So kehrt Michael abermals nach Haddonfield zurück, um sein begonnenes Werk zu vollenden und seine Schwester Laurie umzubringen.
Ja, und ich weiß gar nicht, wo ich bei dem Film anfangen soll. Also wir können ja erstmal sagen, also grundlegend, also auch hier ist Rob Zombie logischerweise der Regisseur. Wir haben auch dieselbe Besetzung wieder an Bord. Malcolm McDowell spielt Sam Lewis, Brad Dourif spielt den Sheriff und Scout Tyler Compton ist wieder mit dabei, Daniel Harris. Und irgendwie hat es Rob Zombie auch geschafft, wieder seine Frau in diesen Film reinzukriegen. Der Einzige, der ausgetauscht wurde, wahrscheinlich dann auch aus Gründen des Alters, weil der Junge halt dann wahrscheinlich nicht mehr so aussah, ist, dass der junge Michael Myers Darsteller, der hier noch in einigen Flashbacks auftaucht, ausgetauscht wurde gegen einen komplett konturlosen Jungen, der aussieht, als wäre er Mitglied bei den Hansons früher gewesen.
Ja, das ist perfekt. Genau, ja, daran halt habe ich gedacht. Taylor Hansen. Ja, ich habe, es ist mir nur nicht in den Kopf, aber ja, genau der. Er sieht halt nicht böse aus.
Nee, so gar nicht. Und der andere hat ja wenigstens irgendwie so ein Profil oder irgendwie sowas, so eine Aussagekraft, ja. Der halt so gar nicht. Ja, und der Film beginnt mit einer Aussage, die tatsächlich relativ wichtig und gleichzeitig komplett unwichtig ist. Wir haben so eine Textblende, da steht White Horse, Link to Instinct, Purity and the Drive of the Physical Body to Release Powerful and Emotional Forces like Rage with during Chaos and Destruction. Und White Horse. Der Film, drück ich's mal aus. Ja, wow. Aber auch da muss ich sagen, der Film hat hier ein der verspricht richtig was eigentlich. Wenn wir das mal so sehen, stell dir mal nochmal vor, du siehst ihn zum ersten Mal, wir sind im Krankenhaus, Laurie wird eingeliefert, sie hat schlimme Verletzungen, auch Loomis wird abgeliefert und auch Michael Myers, der scheinbar tot ist, wird abtransportiert von zwei Polizisten und wir sehen halt, dass dieser Transporter dann, in dem Michael ist und die Cops eine Kuh rammt und einen schweren Unfall hat und die Cops sind schon schwer gezeichnet dort. Es ist auch eine mega eklige Szene, in der eine Cop scheinbar seine Zunge abgebissen hat bei dem Unfall und dann so die ganze Zeit und irgendwie so ganz komisch versucht irgendwie zu reden und das ist so mega ekelhaft, weil halt nichts mehr rauskommt, weil seine Zunge halt weg ist. Und Michael befreit sich dann aus diesem Transporter, nimmt sich eine Schere, schneidet dem Typen einfach den Kopf ab mit dieser Schere und dann, and that's the point, hier geht's schon los, hat Michael eine Vision von seiner Mutter, die plötzlich auf der Straße steht und einem weißen Pferd, diesen White Horse. Und du denkst dir so, what? Ja. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, was soll das? Ja. Pascal, was soll das?
Es ist, das ist halt diese Vision. Wir sehen dann halt auch nochmal eine Rückblende, wie die Mutter dem, ich glaube, die sehen wir ganz zu Beginn, kann das sein? Ja. Ich weiß es nicht.
Das ist direkt nach der Textblende.
Ja, genau. Und da kommen wir halt nochmal in diese Anstalt, in der Michael als Junge war. Und da hat in diesem einen der wöchentlichen Besuche die Mutter ihm halt ein weißes Pferd gegeben, damit er immer, wenn er dieses weiße Pferd sieht, an seine Mutter denkt. Buff. So, und jetzt denkt er halt immer, wenn er auch an seine Mutter denkt, an dieses weiße Pferd, oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er diese Vision von ihr. Und ja, und ganz im Ernst, wenn da irgendeine lustige Metaebene oder irgendeine tiefe Metapher drin steckt, dann ich habe
es nicht. Aber also es haben mich so viele Leute im Kopf zerbrochen nach Release des Filmes damals darum. Und irgendwann meinte Rob Zombie nur so, nö. Fand ich eigentlich ganz gute Idee als Symbolismus und reicht mir. Man muss keine Begründung haben.
Ich weigere mich aber auch bei so einem Film, beim Halloween von Rob Zombie, über weiße Pferde zu philosophieren. Ja. Das ist mir dann getrost egal.
Aber dann kommt für mich die stärkste Sequenz des Films, weil wir dann nämlich zurück im Krankenhaus sind und alle sind schwer verletzt und gezeichnet. Laurie besucht dort dann ebenfalls ihre beste Freundin Annie, die dort auch schwer verletzt ist, aber immerhin überlebt hat. Und plötzlich ist Michael im Krankenhaus und zermürbt regelrecht. Er ist eine Krankenschwester. Das tut auch richtig weh. Das ist auch wieder so diese Abart von Rob Zombie, dass er halt nicht ein- oder zweimal drauf einsticht auf die Frau, sondern irgendwie 20 Mal und das mit ekligen Geräuschen. Plötzlich stöhnt Michael auch die ganze Zeit bei allen möglichen Szenen. Auch sehr seltsam. Und Laurie kriegt das mit und sie flieht dann halt in der Zeit und kommt aber aufgrund ihrer Verletzungen nur sehr langsam und sehr schwerfällig voran. Und dann haben wir wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel, was allerdings meines Erachtens sehr, sehr großartig inszeniert ist. Und das ist toll gemacht. Das ist halt quasi eine Art Mini-Remake von Rick Rosenthal's Halloween 2, auch wieder in komprimierter Form, aber das ist sehr atmosphärisch mit dem ganzen Regen und sie ist plötzlich so alleine dort in dem Krankenhaus und flieht und versteckt sich und Michael ist wieder brachial unterwegs und nietet alles um, was dort nicht, was hier nicht
rechtzeitig auf den Bäumen ist.
Betrag auf den Bäumen ist, genau. Und das ist eine großartige Sequenz. Aber sie wird leider aufgelöst damit, dass Laurie getötet wird, aber plötzlich aufwacht in ihrem Bett und einfach geträumt hat. Und das ist so mit das Schlimmste, was diesem Film passieren konnte. Einfach, du zeigst halt 25 Minuten lang eine Sequenz und sagst dann am Ende, ey Leute, war nur ein Traum. Ich muss ja irgendwie kurz noch Teil 2 remaken. So, und du denkst so, fuck you, Rob Zombie, fuck you.
Dabei hat er ja eigentlich gerade Teil 2 geremaked. Und das ist es, aber da sieht man auch vielleicht schon so eine Art Muster, dass halt immer in den Momenten, wo sich Rob Zombie halt auf eine starke Vorlage zurücksinnen kann und er ja wirklich so eine Art Mini-Remake vom zweiten Teil hier einbringt, zumindest ne, in den ganzen Action-Parts in Anführungszeichen, da ist er dann halt echt stark und das macht dann halt auch echt Spaß.
Das ist lustigerweise, wenn du die Interviews durchliest mit Rob Zombie zu dem Film, das sind genau die Szenen, die er am meisten hasst. Er hat gesagt, das, wo er irgendwas machen musste, was es schon gibt, das hat ihm nicht gefallen.
Ja, okay. Alles sicher, nochmal eine tolle Idee, Halloween zu rebooten dann.
Ja. Muss ich auch sagen, also wirklich, also das ist, also wie gesagt, würdest du mir da recht geben, also ist das für dich auch schon der Höhepunkt des Films, diese Sequenz?
Ja, definitiv, also danach wird's nur noch anstrengend, meiner Meinung nach und es gibt immer noch wieder kleine Lichtblicke, das sind halt offensichtlich die Michael-Parts, aber darüber hinaus ist das definitiv der längste zusammenhängende Stück Film, der qualitativ mal richtig Spaß macht in diesem Film.
Leider wird sie gefühlt irgendwie auch von Sichtung zu Sichtung kürzer. Ich habe sie auch immer länger in Erinnerung. Ich dachte auch immer, es ging eine Dreiviertelstunde oder sowas, aber es war ja dann gar nicht so lange. Ja, Laurie wacht dann aus dem Traum auf und ist dann quasi ja immer noch sehr psychisch gezeichnet von den Vorfällen, die passiert sind. Das ist, glaube ich, ein Jahr später dann, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie nimmt Tabletten, sie sieht ungepflegt aus und wohnt mittlerweile bei Annie zu Hause, also bei den Brackets. Und sie hat immer noch Visionen und eben diese Albträume, die eben damit angedeutet, wäre jetzt eine Untertreibung des Jahres, 25 Minuten lang stilisiert wurden. Und sie ist auch in Therapie, aber sie versucht dann irgendwie mit ihrem Leben klarzukommen. Und jetzt muss man wieder kurz einmal unterscheiden, auch hier ist wieder eine Kinofassung und ein Director's Cut. In der Kinofassung ist es halt alles ein bisschen noch slow. Sie ist eigentlich schon wieder so ein bisschen mitten im Leben, hat natürlich so ihre Probleme, aber sie versucht damit zurechtzukommen. Und im Director's Cut hast du halt 15 Minuten, die damit zukommen oder Szenen ersetzen, die alle nur mit Annie zu tun, mit Laurie zu tun haben, wo sie halt richtig fucked up ist, aber so richtig. Nur noch drum schreit und alle Leute scheiße behandelt und alles drum und dran. Und da, das ist also, es ist halt auch allein deshalb, wenn man das jetzt in der Kinofassung irgendwie mal noch so ein bisschen mit Laurie mitfiebern kann, ist es halt im Director's Cut schon relativ früh so, dass du denkst, alter Schwede, was ist mit dir los?
Ja, ich habe jetzt auch zum ersten Mal den Director's Cut gesehen und kannte vorher nur die Kinofassung und das ist echt, ich meine, Rob Zombie hat es wohl auch in einem Interview gesagt, er war sich halt für den Kinofilm nicht sicher, ob die Fans das so cool finden würden, wenn halt Laurie in so einer komplett aufgelösten, fast schon seelisch zerstörten Fassung halt nur noch auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und ja, das ist auch einfach unfassbar schwierig, weil einerseits denkst du natürlich manchmal noch so, fuck, das ist Laurie Strode, das ist halt irgendwie auch so die eigentliche Heldin des Franchises, warum ist die jetzt so ätzend? Und aber unabhängig davon ist sie schon so nervig, dass es anstrengend wird mit ihr. Ja, das ist, also ich bin da, was das angeht, eher dann, ich finde die Kinofassung so um diesen Part herum und auch was das Ende angeht, aber da kommen wir später zu, angenehmer.
Ja. Und ebenfalls auch ein bisschen von der Schnittfassung abhängig, aber auch schon in der Kinofassung, ein absolutes Arschloch ist mittlerweile Dr. Loomis, der halt was Rob Zombie sich da erlaubt hat, wirklich aus Laurie und Loomis solche Menschen zu machen. Okay, mag ja alles sein, dass es vielleicht in echt solche Auswirkungen haben kann, aber es ist halt ein fucking Film und ich brauche irgendwelche Figuren, mit denen ich da mitrooten kann und es geht hier halt gar nicht mehr. Und Loomis ist halt ist mega Arschloch geworden, ist mega arrogant und eitel und betreibt totalen Sellout mit seiner Michael Myers Geschichte und watschelt halt er watschelt nicht, aber er watschelt auch so ein bisschen durch die Gegend und seine Assistentin, die behandelt er schlecht und mega ätzend. Und dann sehen wir halt Michael, es wird halt immer schlimmer, sehen wir halt Michael, wie er halt durch die Walachei watschelt und begleitet die ganze Zeit von Visionen seiner Mutter. Dann gibt's so eine Szene im Kornfeld, wo sich einfach, es soll wohl scheinbar zeigen, was Michael so macht, während er gerade nicht Love Hurts hört, in seinem Alltag und dort irgendwie, womit muss er sich ja beschäftigen, wenn er halt gerade nicht Laurie stalkt. Und dann bringt er irgendwelche random Leute in einem Kornfeld um und isst einen Hund. Warum auch nicht? Ja. Auch wieder so paar, auch denn, er versucht halt auch, das hat Zombie auch gesagt, im Director's Cut versucht er halt auch wirklich zu zeigen, dass Laurie halt selbst so eine Störung bekommt, wie Michael sie damals bekommen hat und versucht dann da so eine gemeinsame Ebene aufzubauen, so wie er das damals auch mit Daniel Harris in Halloween 4 und 5 damals so versucht wurde anzudeuten, dass sie irgendwie so eine Connection haben. Und ja, das versucht er hier auch, das sieht man da gibt's so eine blöde Montage halt, wo er den Hund isst und Laurie stattdessen beim Pizzaessen auf einmal anfängt zu kotzen und sowas. Und sie hat auch Laurie hat dann wieder so eine komische Vision, wie sie dann Annie tötet, so wie sie das damals mit ihrem Stiefvater getan hat und so weiter. Und es ist halt schwer zu ertragen, jetzt nicht nur, was jetzt irgendwie irgendwelche Härten angeht, das meine ich gar nicht, sondern es ist einfach schwer zu ertragen, was Rob Zombie hier aus eigentlich guten Figuren macht. Auch mit Figuren, die er ja auch eigentlich als sympathisch und zum Mitfiebern einladend etabliert hat in seinem ersten Film. Und das haut er hier halt komplett oben drüber. Und das ist scheiße.
Ja, absolut. Besonders, was er halt wirklich aus Dr. Loomis macht, das ist halt, der ist halt hier echt ein Bösewicht. Der ist einfach ein absolutes Arschloch. Und das ist richtig scheiße. Das soll halt nicht sein. Klar, Loomis war immer, er hatte immer einen Knacks weg. Der war auch nicht immer irgendwie absolut zielführend, was jetzt seine Aktion anging. Aber der hatte ja dann am Ende eigentlich immer das Herz am rechten Fleck. korrigiere mich gern, aber das ist ja hier, ist er einfach ein unmoralisches Erfolgsarschloch geworden, das halt sein Buch verkaufen möchte und dann auch, ey, was hier alles im, ich weiß gar nicht, war das in der Kinofassung auch, dieses, diese Talkshow mit Weird Al Yankovic?
Ja, ja.
Okay, das ist auch so, dann ist es auch zu viel, weil da passiert, ist es ja immer nur wieder, wenn Dr. Loomis dran ist, ist er immer nur wieder quasi dabei, sein Buch zu promoten,
ja,
seine Assistentin schlecht zu behandeln.
Ja, auch bei dieser Buchvorstellung da mit dieser Signierstunde,
ja. Boah. Genau. Und er ist immer nur dabei, halt blöd zu sein. Und ganz am Ende wird's dann halt, ne, wenn er erfährt, dass Michael irgendwie wieder, dass er noch lebt und dass er weiter zuschlägt. Ja, dann geht's, dann ist er kurz wieder relevant.
Dann war ja auch noch diese Szene in dem Stripladen dort, wo Michael einfach den Stripladen überfällt und da sieht man ihn dann auch, man sieht ihn auch zu dem Zeitpunkt sehr oft unmaskiert und er sieht halt einfach aus wie eine muskulöse Version von Rob Zombie selbst.
Ja.
Ja. Und dort tritt der Schädel ein, bricht Knochen, alles sehr stillos. Und dann haben wir halt das, wie der Plot-Twist, der dann für uns Zuschauer nicht überraschend kommt, aber für Laurie zumindest, Loomis veröffentlicht halt sein Buch und erzählt dort die wahre Geschichte hinter Michael Myers und auch hinter Laurie Strode. Und dort steht halt drin, dass Laurie eben die kleine Schwester ist von Michael. Und das sieht Laurie, liest es in dem Buch und reist dann aus zu einer Halloween Rockabilly Party, wo natürlich Michael quasi als Special Guest auftritt und wieder seinen Mordzug beginnt, da irgendwelche random People, die wir erst seit 2 Minuten kennen, umbringt, was uns völlig wurscht ist, geht dann nach Hause zu den Brackets, wo allerdings nur Annie ist und die er dann, ja, sie war tot jetzt, ne? Ja, bringt sie um. Und ziemlich brutal. Das ist das Schlimme. Das ist zumindest das, hat Zombie uns gelassen, dass zumindest Chief Brackett und Annie immer noch sympathisch sind, weil sie natürlich auch Opfer in ihrer Umwelt dann sind, weil sie natürlich auch damit umgehen müssen, wie Laurie sich mittlerweile verhält und sie wohnt ja da und sie wollen sie auch ihr nicht vor den Kopf stoßen und so weiter. Und das sind die beiden einzigen Figuren, mit denen ich irgendwie noch was an Sympathie verbinden konnte. Und dann haut Rob Zombie auch noch Annie raus. Also,
ja.
Scheiße, ja. Braucht man nicht viel zu sagen, ne? Deswegen können wir eigentlich direkt zum Showdown übergehen. Und der ist nicht nur komplett anders in Kinofassung und Director's Cut. Er ist zunächst erstmal in beiden Versionen scheiße. Und ja, fangen wir mal mit der, obwohl ich weiß gar nicht mehr, eigentlich ist es auch wurscht, aber wir erzählen es. Michael kidnappt mehr oder weniger Laurie und bringt sie in eine komische, ominöse Hütte. Und dort geschieht allerlei unnützes Zeug. Michael hat halt auch zwischendurch, das darf man nicht vergessen, immer wieder diese Vision von seiner Mutter und dem Pferd. Mhm. Und hat sie hier auch wieder. Und dann bist du plötzlich in die Hütte geworfen. Siehst Michael, siehst Laurie, siehst den großen Michael, den kleinen Michael, siehst die Mutter. Dr. Loomis geht irgendwann rein und scheint dann scheinbar irgendwie doch zu merken, okay, vielleicht muss ich hier doch mal helfen. Und wird dann total zerspachtelt von Michael. in einem furiosen Kampf und irgendwann tötet Laurie dann Michael und Laurie kommt mit Michaels Maske über dem Kopf aus der Hütte raus und das ist jetzt die Kinofassung, also die etwas sanftere Version und am Ende siehst du halt nur noch, wie Laurie in so einem weißen Gang ist, lächelt und ihre Mutter, wie wir ja mittlerweile oder wie sie mittlerweile weiß, mit dem weißen Pferd auf sich zukommen sieht und dann einfach nur noch lächelt. Und im Director's Cut, Pascal, hat Rob Zombie das denn ein bisschen drastischer gelöst? Also mit noch weniger Happy End?
Ja, genau. Da ist es dann so, dass die halt auch in diesem Haus sind und am Endeffekt dann Michael mit Dr. Loomis aus der Wand rausbricht, dann sich die Maske abreißt, dann sehen wir wieder den muskulösen Rob Zombie Michael, der dann sogar noch, sagt er die oder er spricht dann sogar noch, also ja. Macht quasi in dem Moment alles, was Michael nicht macht. Ja, und draußen stehen halt die ganzen Polizisten und im Endeffekt das Ende vom Lied ist, dass Laurie kommt später auch noch raus und alle werden erschossen. Alle sterben.
Ja.
Und ja, das ist
Halloween 2.
Ja.
Ja. Es ist ja nicht alles schlecht in dem Film. Also ich finde zum Beispiel an die Optik, die macht Zombie hier noch ein bisschen krasser als schon im Vorgänger. die ja auch schon sehr schmuddelig und dreckig war, aber hier ist auch noch so obvious viel Filmkorn drauf auf dem Bild. Das ist wirklich einfach komplett krümelig. Also das ist so ein Film, den brauchst du nicht in HD gucken. Also klar, macht man natürlich trotzdem, aber braucht man eigentlich nicht, weil er so grobkörnig ist und so voller Elemente, die dort auf dem Bild liegen. Und das ist eigentlich schön abartig schmuddelig. Und das fand ich dann irgendwie schon wiederum gut. Man muss ja auch wieder sagen, es ist ja irgendwie auch wieder auf der einen Seite lobenswert, weil auch hier Zombie geht ja halt seinen eigenen Weg. Das ist ja per se erstmal nicht verkehrt. Er macht hier, er nimmt hier das letzte Stückchen Carpenter aus dem Film raus, was im ersten Teil vielleicht noch ein bisschen vorhanden war, sei es bei den Figuren oder ein paar einzelnen Elementen. Das macht er hier komplett raus und er macht halt die Charaktere zu seinen eigenen. So in seinem üblichen abgefuckten Stil, den man halt aus Haus der Tausend Leichen oder Devil's Rejects oder so kennt. Das sind halt Figuren, die könnten 1:1 dort so dabei sein.
Ja.
Irgendwo. Das stimmt. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde auch durch diese Ebene mit diesen Visionen und Träumen und Flashbacks und was auch immer, raubt er sich selbst so ein bisschen das Tempo und es ist so. Dieser Symbolismus, dieser Fake-Symbolismus ist halt so, dass du denkst halt irgendwie, dass Rob Zombie sich auf einmal, also er nimmt sich selbst zu ernst. Er macht ja hier eigentlich, also ich hab den irgendwie jetzt auch auf Letterboxd, glaube ich, als Grindhouse Halloween so ein bisschen bezeichnet, weil er halt so, dass halt irgendwie Exploitation ist und gleichzeitig totales Schmuddelkino ist und so weiter. Aber dafür nimmt er sich dann halt zu ernst mit diesen ganzen Visionen und dem Symbolismus, den er da eingebaut hat. Und ja, weiß ich nicht. Und ganz schlimm, auch mal was Audiovisuelles noch, die Kameraführung fand ich hier richtig schlecht bei dem Film, also es ist nur Wackelkamera die ganze Zeit, du hast nie eine ruhige Einstellung, alles wackelt hin und her, auch schon in dem guten Teil am Anfang im Krankenhaus dort, die Szene auch da tatsächlich erinnert, als sie da in dem Pförtnerhäuschen sitzt, alles nur am Wackeln und unruhig und du erkennst gar nicht mehr viel und kriegst dann immer nur so irgendwelche Ausrisse von Gesichtern und sowas zu sehen, fand ich richtig schlecht. Jetzt habe ich noch im Angebot, die Sherry Moon Zombie geht gar nicht, also ist noch schlechter als in dem ersten Film, also diese, das, also ja klar, das ist so ein bisschen trashig, sieht auch so ein bisschen trashig aus, aber es ist halt wirklich, sie spielt halt einfach nur schlecht, ne, und das ist halt so ein Problem, was ich sehe bei Rob Zombie, dass er immer versucht, seinen eigenen persönlichen Geschmack extrem in seine Filme einzubauen. Das ist so generell mein Problem, was ich mit ihm habe. Du hast halt so dieses, ja klar, Rob Zombie steht auf Serienkiller und sowas, deswegen hängt natürlich hängt. Warum soll bei Laurie im Zimmer ein Poster von Charles Manson hängen? Erklär mir das mal nach der Vorgeschichte. Das macht null Sinn. Dann die Musik, das sind halt irgendwelche Songs aus der Playliste von Rob Zombie, die da die ganze Zeit laufen, auch das mit diesem Rockabilly-Teil und sowas alles. Die Charakterisierung der Figuren ist so, wie er das gerne hat in seinen Filmen alle und seine Frau muss auch immer mitspielen und das sollte er vielleicht einfach mal rauslassen und einfach mal nicht so sein. Er kann natürlich seine Vorbilder oder was er da so hat und seinen Geschmack irgendwie so schon so einbauen, aber dass er irgendwie so seine persönlichen Referenzen so extrem da immer in jedem Film verpacken muss, das nervt halt einfach nur noch. Und ja, wie gesagt, also im Großen und Ganzen finde ich die Opening-Sequenz, die ist gut. Aber in der Summe versucht ein Zombie hier einfach zu viel, diese ganze Psychologie und die abgefuckten Figuren, Michael unmaskiert und das Schlimme ist, das Allerschlimmste, hätte ich beinahe vergessen, ist, dass der Film ja nicht mal eine Geschichte erzählt. Das ist ja das Schlimme. Es ist ja eigentlich nur eine Ansammlung loser Momente und Szenen, die teilweise ja nicht mal irgendwie kohärent sind. Es gibt ja eigentlich keinen Plot, der existiert nicht. Der Film hat keine Geschichte. Erzähl mir die Geschichte des Films. Es gibt sie nicht. Er hat keine
Ahnung.
Was du sagst, ja, vielleicht ist es ein Liebesfilm. Michael will eigentlich nur seine Familie wieder zusammen haben am Ende. Das war's. Aber es erzählt keine Geschichte. Es sind nur Einzelszenen, aus die der Film besteht, die aber keine zusammenhängende Geschichte erzählen. Es hat keine Geschichte, dieser Film.
Nee, also außer halt, nur so. Ja, es verändert sich recht wenig, außer dass Menschen sterben natürlich und Dr. Loomis irgendwann sein Buch wirklich rausgebracht hat, ja.
Ja, und warum grunzt Michael die ganze Zeit? Und wie hat er überhaupt den ersten Teil überlebt? Das ist ja auch noch die Hauptfrage. Ich meine, der hat einen Schuss ins Gesicht gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat ja nicht mal Spuren davon, weil wir sehen ihn ja unmaskiert.
Ja.
Das ist scheiße.
Das auch nicht. Ist auch, wie du hast schon ganz recht, der Film ist auch, was ihm halt dann auch überhaupt nicht gut tut, wie du gesagt hast, der Film ist zu sehr Rob Zombie und dann zu wenig Halloween an. Sehr vielen Ecken und Enden und nee, der ist leider dann tatsächlich ein Reinfall. Auch wenn man natürlich, man kann hier meistens irgendwie irgendwas Gutes kriegt man immer rausgehoben und aber auch hier ist es dann hast du halt dann die 20 Minuten Krankenhaus oder die 25, die echt ganz cool sind, aber das deswegen lege ich den Film jetzt auch nicht noch sehr oft irgendwie in meinen Blu-ray-Player. Das ist mir dann irgendwie auch zu blöd. Da kann ich auch lieber den zweiten Teil nochmal gucken.
Ja, absolut. Ja, also ja. Für mich mit Halloween 5 und Halloween Resurrection der Tiefpunkt des Franchises. Klar, findige Hörer, die vielleicht mein Letterboxd-Profil kennen, wissen, dass ich den Film irgendwann mal mit 4 Sternen bewertet habe. Aber ich kann es überhaupt nicht mehr nachvollziehen. So ist es manchmal auch mit Filmen. Also ich kann ihn nur noch die Sequenz im Krankenhaus loben, mehr nicht. Und dafür kriegt er dann auch noch die 2 Sterne, weil ich auch die Optik, jetzt nicht die Kameraführung und so mag und auch nicht den Schnitt, aber ich mag halt die generelle dreckige, schmuddelige Optik des Films. Das finde ich schon ganz gut. Und ja, also letztendlich irgendwie bringt Rob Zombie halt auch irgendwie ja frische Ideen rein in die Reihe. Aber davon funktioniert halt nichts von seinen Ideen und Konzeptionen, die er sich da ausgemalt hat. Und deswegen 2 Sterne.
Mm. Ja, bei mir sind es jetzt 2,5. Man muss aber auch hier tatsächlich fast schon sagen, dass du kannst die, also ich müsste dann auch, wo wir gerade bei Letterboxd waren, eigentlich müsste man die fast getrennt bewerten, weil wenn ich jetzt mir nur, wenn ich nur die den Director's Cut bewerte, dann bin ich auch bei 2 Sternen. Und tatsächlich die Kinofassung finde ich da noch ein bisschen angenehmer. Und kann die da, weil die auch insgesamt ein bisschen kürzer ist einfach und dann natürlich halt der gute Part ein bisschen mehr raussticht, kann ich da noch knappe 2,5 Sterne geben, aber es ist auch dann wiederum nicht so wichtig, weil so oder so ist es nicht mehr im Rahmen des großartig Empfehlbaren und ja, wie du gesagt hast, einer der Tiefpunkte des Franchises und ja, hoffen wir mal, dass Halloween 2018 das besser gemacht hat, wa?
Ja, und das ist die perfekte Überleitung. Das hört ihr nämlich in der nächsten Episode. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, keine Angst, die gibt es schon wenige Augenblicke nach dieser Episode zu hören. Und wir können schon mal anteasern, es wird nicht so qualvoll wie das, was Rob Zombie hier veranstaltet hat. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ja, danke fürs Zuhören, für diesen Nachtrag zu der letztjährigen Halloween-Episode. Mit der nächsten Folge haben wir dann auch das komplette Franchise durch. Irgendwann nehmen wir dann uns nochmal Halloween 3 unabhängig davon vor, der ja nichts zu tun hat.
Stimmt. Mit
Michael Myers. Der fehlt uns natürlich irgendwann, aber der gehört hier halt auch nicht in den Kanon, in den Michael Myers Kanon rein. Den werden wir uns irgendwann auch mal zu Gemüte führen. Für heute soll es gewesen sein. Wir bedanken uns für euer Zuhören und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit tollen Horrorfilmen. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
Tschüss.